für den Sonntag Rogate ist Grundlage für den Predigttext des Johannesevangeliums, Kapitel 16, Abvers 23. Jesus Christus spricht: An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil er mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Liebe Gemeinde, im Gebet finden wir oft Antworten auf Fragen, die wir haben. Gott, Situationen, in denen wir so drinstecken, und wir erfahren im Gebet Kraft, die wir brauchen. Wenn du bisher noch nicht so einen richtigen Zugang zum Thema Gebet hast, für dich persönlich, dann soll die Predigt heute eine Einladung sein, für dich das Beten auszuprobieren. Und wenn du das schon gewohnt bist, schon lange und viel betest, dann soll die Predigt dir Mut machen, mitten in deiner Herausforderung dran zu bleiben und zu beten. Warum? Im Gebet erfahren wir zum ersten Freude, weil Gott uns erhört. Zum zweiten erfahren wir Gottes Vaterliebe zu uns. Und zum dritten werden wir im Gebet mit Frieden beschenkt in einer Tiefe, die wir sonst nirgends finden. Die Predigt ergibt sich daraus, sie heißt Friede, Freude, Vaterliebe. Und ich will mit der Freude beginnen. Ich mache in unserem Umfeld folgende Beobachtung, in unserer Stadt, in unseren Dörfern. Menschen versuchen so, die Lasten ihres Alltags und das, was jeder so von uns zu tun hat, am liebsten selber hinzubekommen. Das fängt an so mit Reparaturarbeiten, die im Haus bei jedem mal anstehen oder in der Wohnung. Das geht weiter mit kleinen Einkäufen, die zu erledigen sind. Auch besonders für viele ältere Menschen, ja, wo manches auch schwer ist. Und jeder versucht, für sich zu sorgen. Das ist natürlich gut, wenn jeder sein Leben selber meistert. Aber es geht etwas verloren, wenn wir aufhören, andere Menschen auch mal um Hilfe zu bitten. Weil wir müssen es ja selber hinbekommen. Meine Beobachtung ist die, wir haben die Bitte um Hilfe verlernt. Und das überträgt sich so ein bisschen auf die ganze Kultur, ob nun man christlich ist oder überhaupt, welchem Glauben man angehört. Wenn ich zum Beispiel Sportveranstaltungen schaue, ich schaue mir gerne irgendwelche Sportveranstaltungen im Fernsehen auch mal an, gibt es so eine amerikanische Sportart, American Football heißt sie, da geht es ein bisschen rauer zur Sache und deswegen verletzen sich dort automatisch immer mal Leute. Das passiert, kommt vor, das ist dort nicht irgendwas Neues. Und wenn doch mal jemand länger liegen bleibt, dann passiert dort Folgendes. Das gegnerische Team und das Heimteam, die fangen an, sich hinzuknien und fangen an zu beten für den verletzten Spieler. Die bitten um Gottes Hilfe. Du kannst ja sagen, das ist ein bisschen Show und wer weiß, was da echt ist und so weiter. Darum geht es mir an dem Punkt. Ne? Wir können ins Herz von Leuten schauen, aber es gehört zur Kultur in Amerika dazu, auch im öffentlichen Bereich. Es wird einfach gebetet. Es ist selbstverständlich, dass wir Gott bitten. Bei uns in Deutschland ist es eher so, dass man sich schämt, wenn man öffentlich betet oder sich fast dafür entschuldigt. Das Wort Gottes ermutigt uns, Bittet Gott. Bittet. Und noch genauer, bittet den Vater im Himmel, er wird es euch geben. Wirklich? Ja, das steht so geschrieben. Und jetzt kommt sofort der erste Einwand eigentlich hoch, na, aber Gott erhört doch nun nie alle Gebete, nur weil ich das sage und... Weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst. Diesen Gedanken, dass Gott mir schon zuhört, aber dass doch nicht alles, was ich sage, von Gott erhört wird. Und die Realität zeigt es ja, das trifft nie sofort ein. Wir mussten an der Uni mal einen Text schreiben über, ich glaube, das Thema konnten wir uns sogar aussuchen. Und ich habe eins dieser Bibelverse genommen, wo eben da drin steht, bittet und es wird euch gegeben, Gott wird hören. Und dann versuchte ich nur auch mit diesen Gedanken umzugehen, theologisch zu sagen, was machst du denn jetzt draus? Also jedes Gebet wird ja nun nie erhört. Und ich hatte so versucht, mit meinem Prof war ich dann im Gespräch darüber, diesen Kniff zu finden, naja, wir reden mit Gott und er hört uns schon zu. Aber ob der jetzt alles erhört, das kann man jetzt irgendwie nicht vorstellen. Und ich weiß bis heute noch, was der Professor zu mir sagte, das wäre der Tod im Topf fürs Gebet. Wenn du einfach nur sagst, so nach dem Motto, Gott hört es schon, aber es interessiert ihn eigentlich nicht wirklich. Es ist eine Lüge. Bittet, so wird euch gegeben. Gebet braucht natürlich Zeit, aber auch das Vertrauen, dass Gott nicht nur zuhört, sondern dass er unsere Bitten auf sein Herz nimmt. Betet in guten Zeiten, betet in Notzeiten, ihr werdet empfangen. Und die erhörten Bitten ist die Verheißung, führt zu Freude. Das ist natürlich selbstverständlich. Wenn jemand meine Bitte erhört, freue ich mich darüber. Und ich habe gedacht, was könnte denn so Beispiele sein, wo wir mal daran erinnert werden, dass Gebete erhört wurden. Mir sind schon mal zwei Dinge eingefallen. Das eine ist, die Regina sitzt heute unter uns, die ist ja nur im verdienten Ruhestand eingetreten und ich weiß, dass die Gemeinde dann angefangen hat zu sagen, lasst uns beten, dass jemand Neues sich rufen lässt nach Wolkenstein zum Pfarrdienst. Nun stehe ich hier, bin sozusagen eine leibhaftige Gebetserhörung. Das Zweite, die Sabine geht ja in Ruhestand jetzt im Sommer. Wie wird denn das weitergehen? Wir haben gebetet. Der Elias, der Nachfolger, der ist schon da, schon vorher. Das macht auch für die Sabine das Gehen etwas leichter und auch für die Gemeinde, da kann man sich langsam an einen neuen gewöhnen. Erinnert euch an unsere Gebetserhörung, die wir als Gemeinde erlebt haben. Vergesst es nicht, dass das eine Freude bringt, dass Gott das erhört, worum wir bitten. Wir beten auch immer wieder um neue Berufung, dass Menschen sich ausbilden lassen in den hauptamtlichen Dienst. Ich bin heute Morgen nochmal an dieser Liste vorbeigegangen, da hinten in der Ecke steht. Das sind 8 Menschen darauf, 8 junge Menschen, die gerade im vollzeitlichen Dienst ausgebildet werden oder sich darauf vorbereiten dafür, die aus unserer Gemeinde kommen. Gott erhört Gebet und er lebt hier unter uns. Ich finde es herrlich. Es macht mir Freude und es verheißen. Lasst uns noch mehr und noch mutiger beten. Das Zweite, die Vaterliebe. Gebet ist ja ein Gespräch mit Gott. Mit Bitte, mit Lob und Dank. Aber unser ganzes Gebet, wie das gefüllt ist und wo die Kraft drin liegt, die hängt von unserer Beziehung zum Gesprächspartner ab. Und Jesus zeigt uns und sagt uns, der Vater im Himmel, der hat dich lieb. Und ich, Jesus, sagte, komme vom Vater und ich gehe zum Vater. Vater und Sohn sind eine Einheit. Und unsere Liebe zu Jesus ist die Antwort auf seine Liebe. Das ist die Basis und die Grundlage von Gebet. Du sagst ja, das weiß ich, ist mir völlig klar. Aber warum ist das die Grundlage? Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich etwas von meinem Chef erbitte oder ob ich etwas von meinem Vater erbitte. Ihr alle kennt es ja, wir sind alle in unterschiedlichen menschlichen Beziehungen unterwegs. Wir haben Kontakte zur Familie, zu Nachbarn, zu Arbeitgebern, zu Freunden. Und folgende Frage, die ich für dich mal habe, wie ist denn dein Gebetsleben? Wie bittest du denn? Wie redest du denn? Ist es eine Geschäftsbeziehung zu Gott? Oder ist es eine Vater-Kind-Beziehung? Denn das ist der Punkt, worum es geht. Ich erkläre, warum. Jeder von uns, der wird mal arbeiten, der hat gearbeitet oder steckt mittendrin in einem Arbeitsverhältnis. Und jeder von uns, der arbeitet, der hat eine Jobbeschreibung. Der weiß, was er machen muss, Aufgaben, die er zu erledigen hat. Der hat ein Stundenbudget, wo er sagt, so lange hast du zu arbeiten, das und das ist da zu tun. Und dann ist ein Gehalt, ein Lohn vereinbart, wo du sagst, so viel Geld kriege ich dafür, wenn ich das tue. Wir bekommen, wenn wir unsere Arbeit leisten. Und es gibt dann gewisse Regeln, dass man auch seine Arbeit gescheit und gut macht. Wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und irgendwas von dem will, dann kann ich hoffen, dass er meine Bitte erwidert oder erhört. Kommt natürlich auch immer darauf an, bin ich ein gescheiter Arbeitnehmer, wenn ich zu meinem Chef gehe, ist der zufrieden mit mir, da wird es ihm wahrscheinlich leichter fallen. Hat vielleicht auch gute Gründe, meine Bitte abzulehnen. Die Grundlage für die Bitte ist aber dort Leistung. Meine Geschäftsbeziehung, dass wir einen Vertrag gemacht haben und ich habe das und das zu tun. Das ist auch korrekt. Ein völlig anderes Verhältnis haben wir aber in der Familie. Zu einer Familie, zu einer menschlichen Familie gehöre ich ja durch meine Geburt hinzu. Es gibt ja dieses Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser. Das heißt, man ist in der Familie eng miteinander verbunden. Egal was passiert. Und ich gehöre zu meiner Familie ganz unabhängig davon, ob ich nur erfolgreich bin im Job, ob ich gesund bin oder krank, das ist völlig egal. Ich gehöre zu dieser Familie dazu und ich bin Sohn, ich bin Tochter, Bruder, Schwester. Im größeren Rahmen gehören dann vielleicht noch Onkel und Tanten dazu. Man ist einfach zusammengestellt. Und wenn ich meinen Vater um etwas bitte in meiner Familie als Kind, dann geht es niemals darum, habe ich jetzt alles richtig gemacht oder was ist denn gelungen oder nicht gelungen, sondern ich bitte da immer als Kind. Da muss der Vater mir auch nicht jede Bitte erfüllen, das ist mir völlig klar. Aber die Beziehung ist doch eine völlig andere. Die Einladung von Jesus für dein Gebet ist, dass du mit deinem Vater redest. Durch die Taufe und den Glauben, dass ich zu Jesus gehöre, bin ich in eine neue Familie adoptiert hineingekommen. Jeder von uns ist menschlich in eine Familie geboren. Aber durch Taufe und Glaube komme ich in eine neue Familie hinein. Und ich habe einen Vater im Himmel. Ich bin Erbe mit allen Rechten, die damit verbunden sind. Ich bin Kind und er ist mein Vater. Und wenn ich jetzt bete, dann komme ich nicht mit einem guten oder mit einem schlechten Gewissen, diese Woche habe ich die Bibel gelesen und ich habe nichts falsch gemacht, sondern ich bete, weil ich Kind bin. Deswegen darf ich kommen. Versteht ihr den Unterschied? Oft kommen wir doch zum Gebet und sagen, naja, heute muss er mich erhören, heute ist mal alles gut gelaufen. So ein Quatsch. Ich bete, weil ich Kind bin, weil ich erlöst bin. Daher hat der Vater doch seinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus starb, damit ich leben kann, damit uns vergeben ist und dass wir eine neue Familie haben, in der wir jede Woche eingeladen sind, zum Gottesdienst zusammengekommen und das zu feiern. Wenn dein Gebet sich manchmal, wenn du das schon versuchst, kraftlos ist oder nicht so kraftvoll anfühlt, vielleicht auch langweilig, dann frag dich doch nochmal, habe ich das mit dem Vater verinnerlicht, dass ich als Kind zum Vater komme? Der steht nicht mit der Stoppuhr da und sagt, wie lange warst denn du jetzt nie da? Mal gucken, ob wir miteinander reden können. Du bist immer erwartet. Es kann auch manchmal sein, dass du dein Gebet nur Bitte ist. Und dass du sagst, na, jetzt mach doch nichts und so weiter. Wenn du dir das ganze Buch Hiob mal anguckst, darüber werde ich heute nicht tiefer reden. Der Hiob hat vieles nicht verstanden, was der Vater im Himmel getan hat. Er hat auch nie die Sicht in die himmlische Welt, warum das und das passiert, warum er Kinder und das alles verliert. Am Ende endet Hiob damit, dass eigentlich Hiob gar keine Fragen beantwortet kriegt, sondern nur, Gott, du bist größer. Du hast die Welt gemacht, du hast alles in deiner Hand. Die Anbetung heilt unser Herz, auch von manchen Dingen, die wir noch nicht verstanden haben, warum Gott so oder so in unserem Leben gehandelt hat oder noch handelt. Und ich habe das zur Begrüßung heute schon mal gesagt, ich glaube, eine große Anfechtung in uns ist, auch in den Kindern Gottes, dass wir insgeheim denken, Gott will uns unglücklich sehen. Er ist nicht gut. Gott ist Güte, der kann nicht anders. Wenn du so einen Gedanken hast, das ist eine Lüge. Das müssen wir immer wieder sagen, das muss uns klar werden, dass dieses Misstrauen zu Gott geheilt wird. Gott ist gut und er meint es immer gut. Zu ihm darfst du kommen, ihm alles sagen. Gebet bringt Freude, die Basis ist die Vaterliebe und das Dritte ist verheißen und versprochen ist der Friede. Ich komme zum Letzten. Jesus sagt uns ganz klar, in der Welt habt ihr Angst. Das wird sich nicht ändern. Wir werden immer mal wieder in Situationen kommen, wo wir Angst haben. Die Corona-Zeit war ganz groß und krass, eine Zeit der Angst. Manchmal auch der Apathie, dass man sich nichts mehr traut, nur noch auf das Virus, auf die Krankheit schaut. Das war so, da hast du mal erlebt, wie eine ganze Welt auch voller Angst eingehüllt ist. Und es wird immer wieder Dinge geben, die uns Angst machen. Es wird innere und es wird äußere Stimmen der Angst geben. Sie kommt wieder und wieder und klopft an. Wir können dem nicht entgehen, aber wir können der Angst widerstehen. Im 4. Buch Mose, Kapitel 13, wird beschrieben, wie Mose mit dem Volk Israel in der Wüste unterwegs ist. Und bevor sie einziehen in das neue Land, schicken die 12 Kundschafter aus, um das neue Land, das Land Kanaan, zu erkunden. Aus jedem Stamm wird einer ausgewählt. Die Kundschafter sollen die Qualität des Landes untersuchen, des Bodens, die Art der Siedlungen. 40 Tage sind sie unterwegs und kehren zurück. Es ist tatsächlich so, wie Gott es versprochen hat. Das ist das Land, worin Milch und Honig fließen. Beeindruckende Früchte gibt es dort. Es ist genauso eigentlich, kann man sagen, wie Gott es versprochen hat. Allerdings warnen die Kundschafter vor den starken Bewohnern. Die Städte sind gut befestigt und jetzt geht's los mit der Angst. Sie sind nicht mehr der Meinung, dass das leicht einzunehmen ist, das Land. Man soll es lieber lassen. Nur Kaleb und Josua sind optimistisch und sagen, das sind nur schlechte Gerüchte. Die Konsequenz, Israel bekommt Angst und sie trauen sich gar nicht mehr. Sie widerstehen nicht der Angst. Die Strafe ist 40 Jahre in der Wüste. Aus Angst vor dem Neuen. Weil Unglaube stärker ist als der Glaube, dass Gott hilft. Äußere Stimmen der Angst, das können manchmal Menschen sein, die zu dir kommen, die dir Angst machen. Vielleicht auch Medienmeldungen, die immer und immer wieder sagen, es wird schlimmer, es kommt Krieg zum Beispiel, das macht Leuten Angst. Ich sage gar nicht, dass das nicht stimmen muss, das kann ja passieren. Die Frage ist nur, lasse ich diese Angst in mir Raum gewinnen oder wie widerstehe ich hier? Es können aber auch innere Stimmen in dir sein, die sagen, in meiner Familie gibt es eine Sache, die müsste eigentlich mal angesprochen werden. Aber wer weiß, ob ich die richtigen Worte sage. Ich lasse es lieber gleich ganz bleiben. Da bin ich entmutigt. So spricht die Stimme der Angst. Wir können sie nicht verhindern, aber du bist nicht hilflos ausgeliefert. Und da kommen wir zum Gebet. Ich habe mal ein Bild gesehen, da sind drei niedliche Kätzchen drauf, also so wirklich kleine, so ein Jahr alt, niedlich und so weiter. Und da steht oben drüber, so bin ich, bevor ich ins Gebet gehe. Und dann war ein zweites Bild daneben, da kommen so drei mutige, starke Löwen raus, ich, nachdem ich aus meiner Gebetskammer komme. Ist so ein bisschen schmunzelnd natürlich gesagt, aber das ist es, das ist auf den Punkt gebracht, was Gebet, das verändert etwas in uns. Das gibt uns einen Frieden, Gott hat es in der Hand und es macht Mut. Gebet macht Mut mit dem Blick auf das Kreuz von Jesus. Er hat die Welt besiegt. Alle Angst- und Todesmächte haben verloren und darauf stehen wir. Durch sein vergossenes Blut. Und das vergessen wir wieder und wieder. Dann kommen die Kundschafter und die Riesen und die Berge. Jesus ist der Sieg. Und es nimmt uns Angst und schenkt uns einen Frieden. Und der ist versprochen von Jesus, den uns niemand in dieser Welt geben kann. Daher zum Schluss können wir beten. Bittet. Schreibt euch Gebetserhörungen auf. Erzählt davon, denn das macht Freude. Ein paar habe ich heute für die Gemeinde mal rausgesucht. Ihr werdet noch mehr haben. Erzählt sie euch. Das zweite, bete, weil du Kind des Vaters bist. Der Vater erwartet dich immer zum Gespräch. Die Vaterliebe ist da. Gehen wir hin. Und das Dritte, in der Welt haben wir Angst, es wird so bleiben, die äußeren, inneren Stimmen, die kommen immer wieder. Vielleicht hilft es dir mal, die aufzuschreiben, sie zu benennen und sie Jesus zu sagen und bitte um Frieden. Dass du wie so ein Kätzchen, so ein zahmes Kätzchen hineingehst in deine Gebetskammer, auch wie so ein brüllender Löwe herauskommst. Nicht weil du stark bist, sondern weil Jesus dich stark macht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.